Affiliate Talks, dein Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Dich erwarten spannende Insights, Interviews, Trends und News. Alles nach dem Motto Affiliates for Future. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Affiliate Talks im neuen Jahr in 2025. Ich hoffe, ihr seid alle easy rübergerutscht und hattet einen super guten Start. Und dadurch ist eigentlich auch das Thema des heutigen Podcasts schon klar. Denn auch ganz frisch auf den Release-Teller gelandet ist der Affiliate Trend Report 2025. Downzuloaden auf dem Affiliate-Blog eben von uns als MyExpose 360 erarbeitet über unseren Kanal affiliateblog.de released. Und über genau den möchte ich heute sprechen, und zwar mit, und so wie wir es auch letztes Jahr dazu hatten, mit dem lieben Tom Rother von CJ. Und für die dich tatsächlich noch nicht kennen, was du bei CJ machst und so ein bisschen mehr zu dir, darfst du am besten selber sagen.
Vielen Dank, Tom, erst einmal für die Einladung und natürlich auch von meiner Seite allen Hörern des Podcasts ein frohes neues Jahr. Ich glaube, das darf man jetzt so Ende Januar gerade noch erwähnen. Ich bin, wie gesagt, Tom Rother. Ich bin als VP Sales und Business Development bei CJ tätig und verantworte da mit meinem Team die Gewinnung von neuen Advertisern. Ich bin in der Branche schon deutlich über 20 Jahre, habe 10 Jahre auf der Advertiser-Seite mich mit Affiliate Marketing, auch mit anderen digitalen Marketing-Disziplinen beschäftigt und diese mit verantwortet. War 5 Jahre auf Agenturseite, kenne also auch eure Perspektive innerhalb von einer Exposé 360 und war auch nochmal 3 Jahre im Consulting freiberuflich und angestellt. Das ist so ein bisschen zu meinem persönlichen Background und ich freue mich, da jetzt meine Leidenschaft für digitales Marketing und für Affiliate Marketing mit meiner Sales-DNA zu kombinieren. Versuche aber heute in diesem Podcast eher meine Expertise in den Vordergrund treten zu lassen und nicht meine Sales-DNA und wenig salesy zu sein.
Okay, aber du kennst ja das grobe Fragenskript und von dem her weißt du auch, dass du da einen kurzen Slot von mir bekommst oder deine Sales-Affinität rauslassen kannst. Aber aufgrund, wie du es ja schon gesagt hast, aufgrund von deiner langjährigen Branchenzugehörigkeit und den vielen Seiten, die du schon gesehen hast, macht es natürlich Sinn, über den Trend Report mit dir zu sprechen. Denn auch in diesen sprechen wir ja mit allen Playern oder allen Parteien oder wie man es auch nennen möchte, also mit den Netzwerken, wir haben befragt, die Publisher befragt, die Advertiser. Und jetzt hätte ich gesagt, wir starten einfach, denn die erste Frage, die an alle Player Parteien rausging, ist die klassische Frage: Was sind denn die Trends 2025? Was wird die Branche 2025 beschäftigen? Das ist jetzt natürlich keine Überraschung, dass AI und KI bei allen an erster Stelle steht. Gerne kann ich die Prozentzahlen hier raushauen. Bei den Publishern haben das 69% gesagt, Advertiser mit 58% und Agenturen und Netzwerke, die sind zusammengefasst, auch mit 68%. Also das ist ein relativ eindeutiges Ergebnis. Und da übergebe ich gleich an meinen Gast, wird das Thema aufgreifen. Wo steht denn die Affiliate-Industrie beim Thema KI? Wo soll das hingehen? Vielleicht auch noch ganz schnell ergänzt, ganz frisch heute in den Nachrichten, in den Headlines, dass natürlich über den Teich Trump mit einer ganz großen KI-Offensive angekündigt hat mit Milliarden an Geld für Server, für die Industrie, für die Entwicklung. Und dadurch wird es eben noch brisanter für uns.
Also erstmal sehe ich große Fortschritte auch bei der Nutzung von AI in der gesamten Affiliate-Marketing-Industrie. Und ich glaube, das zeigt ja auch der Trend-Report und die Zahlen, die du schon genannt hattest, wie wichtig das Thema bei allen Teilnehmern in so Industrie ist. Und das Ganze fängt an bei der Nutzung von Machine Learning, AI, bei der Analyse von Daten bis und Generierung von Insights bis hin zur Erstellung von Content und Ads. Und ich sehe das auch als eine der größten und schnellsten Veränderungen der letzten Jahre in der täglichen Arbeit im Affiliate-Marketing. Wenn man aber diese Veränderung vergleicht mit der Veränderung von Search, zum Beispiel durch Performance Max bei Google oder der entsprechenden Lösung bei Meta, dann muss man, glaube ich, auch konstatieren, dass wir als Industrie nicht der First Mover sind bei diesem Thema. Aber ich bin doch recht zuversichtlich, dass wir zukünftig da noch mehr und bessere Technologien bei Advertisern, und ich war etwas überrascht, dass das so der bei denen am geringsten eine Rolle spielt, könnte aber natürlich auch sein, dass das resultiert daraus, dass diese Veränderungen bei Advertisern nicht nur im Bereich Affiliate Marketing zu sehen sind, sondern oftmals im gesamten digitalen Marketing Aspekt. Und wenn dort eher Affiliate Marketing Experten antworten auf Advertiser Seite, dann betrifft das die vielleicht nicht so direkt. Aber bei den Netzwerken, bei den Publishern, da glaube ich, werden wir viel Spannendes sehen, viel Neues auch sehen. Und insbesondere die vielen und Daten und Insights, die auch zum Beispiel wir als eines der größten Netzwerke weltweit haben, nutzen wir zum Beispiel schon sehr stark für Predictive Analytics, also zum Beispiel für die Vorhersage, wie bestimmte Investments in Fixed Fees einen stärkeren Nutzen haben können und welchen Nutzen die voraussichtlich generieren werden für die Advertiser. Und das basiert dann auf vielfältigen Datenpunkten wie historischen Daten, aber auch Saisonalität, Wettbewerb und vielen anderen Faktoren. Und ich glaube, dass solche Lösungen ganz entscheidend sein werden, wie wir zukünftig im Affiliate-Marketing wachsen wollen und werden und dass diese Art von Lösungen, die weit darüber hinausgehen, was wir im Generative AI-Umfeld sehen, helfen werden, noch besseres Affiliate-Marketing zu machen. Natürlich ist auch Generative AI enorm wichtig, weil du von der Texterstellung bis hin zum Thema Personalisierung ganz viele Dinge ermöglichen kannst, die du vor einiger Zeit nicht oder nur mit einem großen Aufwand hättest umsetzen können. Und deswegen glaube ich, dass auch das, also der Aspekt der Generative AI, ein weiterer Wachstumstreiber in dem Bereich Affiliate Marketing sein wird.
Ja, bei den Advertisern sehe ich es auch so, dass das jetzt tatsächlich die Antwort von Affiliate-Managern ist, auch vorwiegend. Das ist natürlich immer, je natürlich, wie die Advertiser da strukturiert sind, inwiefern wirklich das Affiliate-Marketing eigenes Silo, eigene Abteilung, eigener Manager ist oder wo es mit zugeordnet ist. Bei Advertisers sehe ich natürlich auch so, dass sich da ganz viel außerhalb von Affiliate verändern wird. Also bis hin bei Fashion, bei großen Fashion-Advertisern, dass keine Shootings mehr gemacht werden müssen, dass das Produkt viel schneller überall auf der Welt in jeden Kontext einfach präsentiert werden kann, eben durch die generative Bild KI in der Produktdarstellung und vor allem gerade im Service, da passiert ja ganz, ganz viel. Einfach, dass Anfragen jeglicher Art eben von dem Endkunden nicht von einem Service-Mitarbeiter bearbeitet werden. Da gibt es ja auch schon unfassbare Zahlen, wie viel Arbeit das schon einspart. Und dann kommt natürlich das Marketing, da sind wir vorne an der Analyse. Was ich eben ganz spannend finde, ist, vielleicht tatsächlich ein bisschen auch als Herausforderung, weil natürlich das Thema Content-Partnern immer sehr beliebt war. Und ich glaube, da verändern sich eben auch die Usern, eben dass man eben ganz viel seinen KI-Assistenten fragt, in welcher Form auch immer, ob man jetzt hier direkt GPT direkt fragt. Das heißt, die Suche nach der Kaufentscheidung, die Suche nach Produkten findet vielleicht auch gar nicht mehr so in Search, Google etc. statt und das wird natürlich eine Herausforderung. Wie siehst du das? Wie sich das vielleicht verändert in Sachen Content-Blogs, redaktionelle Beiträge oder wird das erstmal noch lange nebenher existieren?
Ich glaube, das ist ein sehr spannender Aspekt und auch ein Aspekt, der viel Unsicherheit derzeit noch beinhaltet. Tendenziell sehe ich es genauso wie du. Die verbesserte Möglichkeit der Interaktion mit AI-Tools ermöglicht natürlich ganz neue Wege der Suche, die früher sehr stark auf Review-Seiten stattgefunden hat, auf Ratgeber-Seiten und natürlich auch sehr viel Produktsuche zum Beispiel bei Amazon mit stattgefunden hat. Ich glaube, das wird zukünftig sich auch ein Stück weit verändern, Wie schnell, wie nachhaltig ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, dass es nicht sofort für 2025 schon einen großen Impact haben wird, weil es neben diesen technischen Möglichkeiten, die sehr, sehr schnell kommen und auch schon da sind, natürlich auch immer eine Veränderung des menschlichen Verhaltens bedingt. Und das hat meistens eine deutlich höhere Latenzzeit als die eigentliche Technologie, die damit dabei ist. Das heißt, ich muss mich ja erst einmal gewöhnen, nicht mehr meine Suchanfrage bei Google oder bei Amazon zu stellen, sondern hier eben auch ein AI-Tool direkt zu nutzen. Und ich glaube, das ist der größte Hemmschuh, was den Wachstumstreiber oder was die Veränderung hier in diesem Bereich betrifft, wäre dieser Faktor nicht, würde es deutlich schneller noch kommen, weil es einfach sehr viel besser nochmal personalisierbar ist, und ich dort einfach auch zukünftig vielleicht meinen eigenen AI-Assistent habe, den ich auf meine Bedürfnisse trainieren kann, dem ich sagen kann, was für ein Typ bin ich, worauf lege ich Wert, lege ich auf den billigsten Preiswert, lege ich auf das beste Preis-Leistungs-Verhältniswert. Also da kann ich ja sehr viel zukünftig vielleicht machen, das ich derzeit noch nicht kann, um sehr stark zugeschnittene Empfehlungen zu bekommen, die derzeit noch gar nicht möglich sind. Und ich glaube, das wird etwas sein, was wir eher vielleicht in 2026 und darüber hinaus sehen werden. Für 2025, halte ich die Veränderung noch nicht für ganz so gravierend.
Ja, das sehe ich genauso. Ich würde jetzt sagen, wir springen, wir kommen bestimmt immer wieder mal auf oder in Verbindung mit KI. In den ganzen Fragen können wir gerne immer wieder auch anstoßen. Ich würde jetzt mal auf Platz 2 dieser Frage letztendlich gehen. Und da hatten die Affiliates geantwortet, dass Affiliate-Seiten schwerer bei Google ranken. Das hatten 43% angegeben, also wirklich auch deutlich. Und Advertiser, Agenturen und Netzwerke wieder zusammen, ist auf Platz 2 gelandet, Attribution und Customer Journey Tracking mit fast 50%. Siehst du da vielleicht, also da haben die wirklich ja sehr unterschiedlich geantwortet, oder siehst du da auch einen Zusammenhang? Oder ist es jetzt wirklich an der Zeit, dass sich 2025 Attributionslogiken ändern müssen? Ich sag mal, die Technik ist ja auch vielleicht auch schon länger da. Ich glaube, Customer Journey diskutiert man ja schon seit tatsächlich Jahrzehnten. Wir sind immer noch im Last-Cookie-Wins-Prinzip als absoluten Standard. Es gibt sehr wenige Programme, die da irgendwo was schon verändert haben. Oder wie deutest du diese Antworten?
Ich würde mit dem ersten Teil anfangen, nämlich der Bedeutung von Affiliate oder von Google Rankings für die Publisher. Und ich glaube, das liegt natürlich auch in der Natur der Publisher und der Vielzahl der Publisher-Modelle, die davon abhängig sind, dass sie Traffic über Google mitbekommen. Und dass das diese besonders beeinflusst. Und das ist ja auch ein echter Dauerbrenner unserer Branche. Und natürlich hat das einen großen Einfluss, gerade auf diese Publisher-Modelle, die so stark auf SEO-Traffic bauen. Und ich glaube, du wirst immer Veränderungen haben im Google-Algorithmus. Das ist ja auch nichts Neues. Das begleitet uns schon, ich glaube, die letzten 15, 20 Jahre immer wieder, dass wir dort Veränderungen sehen und dass diese grundsätzliche Fokussierung auf hochwertigen Content, der Mehrwert für User hat, etwas Wesentliches ist und durchaus ja auch etwas Gutes und ganz bedeutende und wichtige Verticals, wie Content Publisher, die Nischenseiten mit wertvollen Inhalten betreiben, die werden sicherlich auch weiterhin relevant bleiben und sicherlich auch von zukünftigen Änderungen des Google-Algorithmus profitieren, aber sie werden auch immer wieder darauf reagieren müssen und ihre eigenen Seiten mit verbessern. Auch da wird sicherlich wahrscheinlich wieder AI teilweise mit hineinspielen, die es ihnen ermöglicht, diese Veränderungen schneller mit umzusetzen. Aber ich glaube, es bleibt trotzdem ein stetiges Wettrennen zwischen dem Google-Algorithmus und einem Betreiber einer Content-Seite, dass er diese entsprechend anpasst. Der zweite Aspekt, und das kann ich auch durchaus nachvollziehen, dass natürlich diese das Ranking von Affiliate-Seiten bei Google für Advertiser-Agenturen und Netzwerke vielleicht nicht ganz diese Wichtigkeit hat, wie für den Publisher, so sehr wir ja auch in einem symbiotischen Verhältnis leben in dieser Industrie. Aber es hängt auch andererseits wieder eng zusammen, denn diese Attributionslogiken und diese Content-Seiten, und ich nehme jetzt mal die Voucher-Seiten ein Stück weit da außen vor bei dem SEO-Traffic-Thematik, vielleicht werden die auch stärker mit abgestraft. Ob man das gut oder schlecht findet, hängt sicherlich auch von der jeweiligen Position ab, die man hier hat im Affiliate-Marketing. Aber wenn ich als Content-Seite dort wertvollen Content bereitstelle, wenn ich Customer Journeys mit initiiere, dort hinführe, auch zu einem Advertiser und dann aber in der Attributionslogik hinten runterfall, weil zum Schluss eine Cashback-Seite, eine Voucher-Seite nochmal mit reinkommt, dann kann ich durchaus nachvollziehen auch, dass diese Veränderung von Attributionslogiken wichtig sind. Auf der anderen Seite ist diese Veränderung von Attributionslogiken ein wahnsinnig komplexer Vorgang und auch teilweise mit einer gewissen Unsicherheit dann im Nachgang behaftet für Publisher, aber auch für Netzwerke, für Agenturen, weil du ja nicht weißt, welches Attributionslogikmodell final beim Advertiser dann läuft. Also selbst wenn man dir sagt, das ist ein Modell, ein U-Modell, hochdynamisch, weißt du nicht mehr, was dein Einfluss eben war. Das heißt, du hast eine gewisse Unsicherheit einfach immer, wie das Ganze ist. Und das Ganze dann auch noch in Echtzeit zu berechnen, das wird richtig, richtig spannend. Deswegen glaube ich ganz persönlich, dass wir weiterhin eine Last-Touch-Attribution als vorwiegende Attributionslogik im Affiliate-Marketing, aber auch weit darüber hinaus, also auch bei der Betrachtung des Erfolges von einzelnen Kanälen bei Advertisern haben werden. Ich glaube aber auch, dass auch wieder mit AI/Machine-Learning-Ansätzen es deutlich besser zukünftig möglich sein wird, den einzelnen Wirkungsbeitrag eines Touchpoints herauszukristallisieren und den aufzuzeigen und dann daraus vielleicht Schlüsse, die auch eine hybride Vergütung zum Beispiel ermöglichen, dann zulassen und diese hybride Vergütung dann auch diejenigen Affiliates, die nicht unbedingt am Ende stehen, eine Customer-Logik wieder mit berücksichtigen. Und ich glaube, wir haben jetzt auch gerade ein aktuelles Beispiel in der Branche, wo die Diskussion über Honey und den Einfluss auf Influencer und andere Content-Publisher gerade heiß diskutiert wird. Und ich denke, das ist auch etwas, was noch einmal diese Diskussion um Attributionslogiken mit verändern wird und mit bestimmen wird. Und ich glaube, das wird deswegen, ja, wir werden Veränderungen sehen, aber es wird keine radikale Abkehr der Last-Touch-Attribution in 2025 geben. Wir werden eher smartere Ansätze sehen, die zwar diese grundlegende Logik mit haben und aber auch einen Wertbeitrag in der gesamten Customer Journey messbar machen und damit auch bewertbar machen und damit auch vergütbar machen.
Ja, also ich gehe damit, dass wir grundlegend hier noch keine große Veränderung sehen, dass das letztendlich immer dieser Grund dabei ist, aber eben drumherum etwas diskutiert oder vielleicht auch noch was passiert, was wir ja schon auch in langer Form haben, in Form von einem WKZ, das eben zu der klassischen Attributionslogik, letzter Cookie, hier für diesen Kauf, der danach stattgefunden hat, gibt es die CPO, letztendlich durch ja WKZ stattgefunden hat. Den Zusammenhang sehe ich letztendlich auch, dass eben durch dieses veränderte Ranking oder auch eben durch das veränderte Suchverhalten über AI oder Rechercheverhalten von Endkunden, die Publisher zum einen gezwungen sind, Traffic woanders auch mit herzuholen, also über Ausspielung, über Meta oder Sonstiges, das heißt wirklich den Traffic nicht rein über das Ranking nur bekommen, das heißt weiter investieren müssen. Andererseits durch Consent und andere Regulierungen wird auch weniger vielleicht getrackt, was passiert und somit ist, denke ich, schon auch ein großer Punkt, dass natürlich, wenn ich jetzt die reinen WKZ-Kostenlistenpreise teilweise vom Publisher anschaue und die Performance nach hinten auch mir ansehe, dann ist ja eben oft der Punkt, dass der Advertiser sagt, die KPI, die Kur stimmt hier nicht, die ROI oder wo immer letztendlich drauf schaut. Das heißt, was ich jetzt für die hier investiert hat an WKZ, was ausgespielt worden ist und die gemessene Performance passt nicht ganz. Und das ist natürlich auch eben so ein Ansatz. Es wird natürlich immer schwieriger. Das vielleicht ist da gar nicht so unbedingt dieses Customer Journey Tracking im Kompletten gemeint, sondern vielleicht auch eben tatsächlich die Attribution. Was muss attribuiert werden? Was war die Leistung vom Publisher? Und was muss vielleicht auch damit mit einberechnet werden? Was man eben letztendlich nicht sieht, geht tatsächlich auch so ein bisschen in Richtung, was euer Mitbewerber Avin da eben machen möchte. Eben sagt, wenn das jetzt wirklich nicht so und so installiert ist, dann müssen wir halt einfach noch Sales dazu schätzen. Das ist ja alles so, was in diese Richtungen letztendlich geht, mit Rankings, mit Attributionen, mit Bewertung von Sales. Und das sehe ich an der Stelle auch so.
Absolut. Und ich glaube, diese Initiative finden wir durchaus auch ganz spannend. Gebe allerdings zu, dass wir eine ähnliche Logik schon seit Jahren implementiert haben. Das heißt, wenn ein Advertiser bei uns kein gängiges Tracking, und das ist dann natürlich ein serverseitiges Tracking, mit installiert hat, dann sorgen wir auch dafür, dass die Publisher, die sonst nicht vergütet werden, weil die Browser Restrictions hier einfach ein Tracking mit vermeiden, trotzdem einen fairen Ausgleich bekommen, indem wir eben auch probabilistische Modelle verwenden, um diese Attributionslogik, die eigentlich greifen sollte, die aber ausgehebelt wird durch diese Browser Restrictions, dann wieder in Kraft treten zu lassen, indem der Publisher fair vergütet wird für die Leistung, die er klar erbracht hat. Er hat den Sale initiiert, beziehungsweise halt dann eben den Traffic generiert. Und hier nutzen wir eben, wie gesagt, auch entsprechende probabilistische Modelle, um auszurechnen, was müsste ein Publisher eigentlich verdienen, nehmen dann den Querschnitt die Daten, die wir haben von anderen Browsern, die nicht durch diese Restrictions betroffen sind, und nutzen das, um eben entsprechende Ausgleich für die Publisher zu schaffen, die unter diesen Browser Restrictions leiden. Deswegen ist das sicherlich ein wertvoller Aspekt. Ich glaube, es aber in der Summe reicht es nicht aus, um diese gesamte Attributionslogik zu verändern, denn das Ganze ist deutlich komplexer. Wie gesagt, solange wir im Affiliate-Marketing mit einer Lower-Funnel-Vergütungsmethodik primär agieren, wird es immer schwierig sein, auch Full-Funnel-Ansätze in der Vermarktung auch zu realisieren. Das ist einfach eine Limitation. Und das gibt ja auch sehr gute Gründe, warum Affiliate-Marketing so eine stark performance-orientierte Vergütung hat. Und das hilft uns auch, das hat uns in dieser Krise, durch die wir alle gegangen sind, durchaus auch geholfen. Also die Budgetkürzungen bei den Kanälen, die weniger performance-orientiert waren, war durchaus größer, oftmals bei unseren Advertisern, als das im Affiliate-Marketing war, wo eher Geld hingeschiftet wurde.
Ja, ich ergänze an der Stelle auch nochmal tatsächlich auch nochmal eine Brücke zu AI, und zwar wer letztendlich jetzt recherchiert mit der AI von Google, mit Gemini, das Research Tool nutzt, das ist ja auch schon sehr, sehr spannend, Rechercheanfragen da reinzupacken, Rechercheprompts letztendlich, der dann der genau eine Antwort gibt, wie er jetzt vorgeht, und dann eben auch sehr genau jetzt die Webseiten angibt, auf welchen er recherchiert. Also wenn man jetzt zum Beispiel eingibt, nennen wir 10 der größten deutschen DAX-Unternehmen, dann kriegt man eine sehr genaue Antwort, wie er jetzt vorgeht, und kriegt auch die Webseiten rausgepackt, wo er jetzt sucht. Und das ist natürlich gleichzusetzen ein bisschen mit dem Ranking. Also was ich in der ersten Frage so mit angesetzt hat, wenn sich das Userverhalten in Sachen Produktsuche, Recherche, was brauche ich, um mein Bedürfnis letztendlich zu befriedigen. Wenn sich das natürlich auch verändert, heißt natürlich trotzdem nicht, dass jetzt Webseiten da gar nicht mehr irgendwo eine Rolle spielen. Also das, wie du auch schon gesagt hast, Tom, das wird sehr, sehr spannend, wie sich das hier entwickelt. Und vielen Dank auch für deine Antworten oder zu deiner Einschätzung zu dem Punkt. Und jetzt switchen wir mal so ein bisschen von diesen sehr branchenspezifischen, was wird uns beschäftigen, zu ja den Umsatzerwartungen. Das fand ich nämlich tatsächlich spannend, dass bei den Affiliates 50% mehr Umsätze als 2024 erwarten, 30% immerhin noch gleich, bei den Advertiser sogar 68% sagen, ja, 2025 haben wir mehr Umsätze als 2024. Und das Gleiche eben für die Agenturen, Netzwerke, auch Technikdienstleister damit drin, auch mit 65%. Und gleichzeitig deckt sich die eine Antwort tatsächlich mit der Frage, die ist gesondert gestellt im Trend Report zum Thema Inflation und Rezessionsgeschichte. Da erwarten auch viele eine Verbesserung. Da erstmal direkt die Frage an dich. Teilst du diesen Optimismus, der da in den Antworten steckt? Die Fragen sind gar nicht so spät gestellt worden. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwelche Antworten oder Fragen aus dem Frühjahr oder Sommer sind, sondern schon auch zum Ende des Jahres, wo eigentlich klar waren, dass Neuwahlen in Deutschland stattfinden, dass der Trump die Wahl gewonnen hat. Ja, somit übergebe ich mal an deine Meinung.
Also ich halte diesen Optimismus durchaus für gerechtfertigt oder absolut für gerechtfertigt. Und ich glaube, neben Dingen, die in unserer Industrie liegen, wie innovativen und neuen Publisher-Modellen, wie zum Beispiel Cardlinks Offer oder dem weiteren Wachstum von Influencern im Affiliate-Marketing, sind es auch natürlich makroökonomische Effekte, die helfen sollten, Wachstum zu generieren. Und hier sind die besseren Wirtschaftsaussichten in vielen europäischen Ländern, die helfen auch auf globaler Ebene. Die gibt es durchaus ja positive Signale, dass Wirtschaft wächst. Und das gilt natürlich zum Beispiel auch für die US-Wirtschaft, die ein gewisses Wachstum hat. Demgegenüber stehen natürlich Unsicherheiten und Ungewissheiten. Du hast es schon angesprochen. Wir stehen, wenn wir hier diesen Podcast aufnehmen, einige Wochen vor der Wahl in Deutschland. Auch sind die Auswirkungen der neuen Regierungsmannschaft und der Handelspolitik in den USA noch etwas unklar.
Ja, da komme ich später nochmal drauf zu, eben gerade für euch jetzt das internationales Netzwerk. Vielleicht auch ein Anhaltspunkt, den ich gelesen hatte, ist natürlich, dass das digitale Marketing an sich tatsächlich eine Branche ist, die für dieses Jahr ein Wachstum erwartet wird, also auch von Experten, aber letztendlich nicht, weil die Leute wieder mehr kaufen oder tatsächlich in dem Kanal mehr investiert ist, sondern weil Budgets umgeschiftet werden. Mag das wieder AI ein bisschen mit eine Rolle spielen, dass man sagt, okay, wir müssen hier in unseren digitalen Marketingmaßnahmen mehr investieren, weil da gibt es jetzt nicht auch neue Techniken, gibt es aber eben auch gerade bei Advertiser an vielen, vielen anderen Ecken und Enden, aber vielleicht auch eben tatsächlich allgemein diese Umschiftung und ja, mehr Digitalisierung nochmal verschärft sagen hast, dass es hier ein Wachstum gibt und es würde jetzt natürlich dann hier auch auf die Affiliate-Branche soweit zutreffen, dass wir sagen können, wir haben hier ein Wachstum, auch wenn tatsächlich ein Konsumverhalten tatsächlich erstmal zumindest für Anfang 25 noch gar nicht absehbar ist, dass hier wieder ungezügeltes Konsumverhalten stattfindet oder mehr gekauft wird.
Also ich erwarte auch kein ungezügeltes Konsumverhalten. Ich glaube, dafür ist die Lage doch noch etwas zu ungewiss. Aber es zeigt sich ja schon auch, wenn man die Zahlen des BVH sich anschaut, dass wir vermutlich in 2023, Anfang 2024 ein bisschen die Talsohle des E-Commerce in Deutschland mit erreicht hatten und es zumindest leicht wieder bergauf geht. Und ich glaube, das ist auch eine Hoffnung, die gerade in einem sehr performanceorientierten Ansatz wie Affiliate-Marketing entsprechend Hoffnung auslösen sollte. Und wie gesagt, wenn man den Blick nochmal ein bisschen weitet und mehr international, dann ist die Lage dort ja durchaus und die Stimmung oftmals durchaus besser. Lass uns mal abwarten, was jetzt hier mit den Wahlen passiert und wie sich das alles auswirkt. Aber ich glaube, das könnte auch nochmal ein positives Signal geben.
Wie spannend war denn die Trump-Wiederwahl für euch als internationales Netzwerk eben mit einem sehr großen Anteil in den USA als CJ. Was oder ja, wie ist man damit umgegangen? Was erwartet man jetzt? Was sind eure Ansätze da strategisch oder erstmal abwarten?
Also wir können natürlich die Wahlen auch nicht beeinflussen und das wollen wir auch gar nicht, das ist ja auch hier überhaupt nicht unsere Aufgabe, aber es ist eine super spannende Frage, die sich auch so kurz nach der Vereidigung von Donald Trump als Präsident schwer beantworten und auch die schwer abschätzen lässt, wie er agieren wird. Einerseits kann diese America First-Thematik, und die ist ja nun sehr klar erkennbar, den weiteren Wachstumsschub der US-Economy bedeuten und damit natürlich auch für uns als Netzwerk, das auch in den USA zu Hause ist, dort auch einen nicht unwesentlichen Teil des Businesses macht, natürlich auch nochmal signifikantes Wachstum mit bedeuten. Und wir sind ja auch als Netzwerk, ist es ja für uns auch immer spannend zu sehen, wie können wir deutsche Advertiser, von denen wir viele haben, mit unterstützen, dass sie weiter in den USA mit wachsen können. Und deswegen ist dieses Wachstum der US-Economy nicht nur für den US-Part unseres Businesses, sondern natürlich auch, wenn du unseren europäischen Part des Businesses anschaust, eine super relevante Frage. Auf der anderen Seite ist natürlich auch da die Gefahr, dass es einen Handelskrieg mit China oder mit anderen Wirtschaftsnationen gibt. Ich glaube, dass die angekündigten Zölle für Kanada und für Mexiko natürlich, die USA einführen wollen, vielleicht dann nicht den großen Impact haben wird auf die US-Wirtschaft, aber natürlich besteht die Gefahr, dass wenn solche Zölle auf viele andere Waren mit erhoben werden, dass sich das Leben für die Amerikaner damit auch deutlich verteuert und dieser Effekt von America First ausgehebelt wird. Ich bin aber natürlich jetzt auch kein Politikwissenschaftler und kein US-Marktexperte, so dass ich hier alle Aspekte abwiegen kann und eine klare Prognose geben kann. Ich glaube, für uns als Netzwerk ist es so, wir erwarten weiterhin Wachstum. Wir erwarten Wachstum auf globaler Ebene. Wir erwarten Wachstum in den USA und sind deswegen durchaus auch optimistisch, dass das Ganze bei uns helfen wird und auch insgesamt der Branche helfen wird, dass die mit Abstand größte westliche E-Commerce Nation, nämlich die USA, wenn dort Wachstum da ist, ist das gut für alle Player im gesamten Digital-Marketing und auch im Affiliate-Marketing. Dazu kommt ja auch noch, dass große andere E-Commerce-Märkte in der APEC-Region oder in Lateinamerika ebenfalls wachsen werden. Indien hat Wachstumsraten von 15% fast. Ähnliches sieht man in Brasilien, auch das große Märkte. Und diese Auswirkungen werden sicherlich auch positiver Natur sein für die gesamte Branche.
Ja, das, also mir bleibt da natürlich auch erstmal nichts viel zu sagen, also das jetzt, wo alles sind, Abwarten zu stellen und wer mit prognostizieren möchte oder letztendlich mit abschätzen möchte, der findet genug in den Medien da, sich Einschätzungen zu holen, aber tatsächlich auch da ist immer so das Ende, jetzt bleibt abzuwarten, was wirklich passiert. Ich springe nochmal zur Frage, was wird uns 2025 beschäftigen und gehe da mal auf ein Keyword ein, das ein absoluter Diver war, und zwar das Fachkräftemangel. Der ist egal, wen wir befragt haben, aus welcher Ecke praktisch, salopp gesagt, alles nur noch unter 20%, teilweise auch unter 15%. Und das ist ja tatsächlich die letzten ein, zwei Jahre dann wirklich nach unten durchgereicht worden. Kannst du dir da erklären, warum war das wirklich das fehlende Wachstum, dass man doch letztendlich gar nicht mehr gewachsen ist und somit auch kein Personal mehr letztendlich dazu gepackt hat? Ist es doch wieder die KI, wo man sagt, erstmal schauen, ob das nicht jetzt erledigt werden kann oder ich jemanden, den ich schon habe, anders ausbilden kann und das, was er bisher gemacht hat, macht die KI. Was ist da deine Einschätzung? Das war ja tatsächlich mal das Wort noch vor ein, zwei Jahren und ist jetzt nicht mit einem Schlag runtergekracht, aber doch irgendwie einfach nach hinten gerutscht.
Ich glaube, es ist eine Mischung aus verschiedenen Faktoren und Gründen, warum es nicht mehr ganz so ein drängendes Problem ist, wie es das vielleicht noch von vor zwei Jahren war. Ein Punkt hast du natürlich schon aufgegriffen, das ist, dass das Wachstum, das man in der Pandemie gesehen hat, natürlich nicht sich so fortgeschrieben hat, sondern eben zurückgegangen ist und sich wieder normalisiert hat, beziehungsweise leider, wenn man den E-Com in Deutschland sich nur anschaut, ja eher auch eine Degression war. Dazu kommt natürlich auch noch, dass es auch bei einigen großen Tech-Playern Layoffs gab, dass dort Leute entlassen wurden, weil man dort auch gesehen hat, dass man nicht mehr so viele Leute braucht, wie man in dieser Wachstumsphase eingestellt hatte. Und dort wurden Leute wieder in den Arbeitsmarkt hinein entwickelt, wie es dann so schön heißt, die jetzt wieder anderen Playern in diesem Markt zur Verfügung stehen und die davon mit profitieren können. Und der dritte Aspekt, den hast du auch schon genannt, ist natürlich auch, dass mit AI gewisse Prozesse deutlich effizienter gemacht werden können und betrieben werden können und sich Menschen auf wertstiftendere Teile ihrer Arbeit fokussieren können und somit effizienter sein können und effektiver arbeiten können und man somit vielleicht weniger Manpower braucht, um denselben Output zu generieren. Und ich glaube, das ist daher ein Stück weit mit erklärlich. Dazu kommt sicherlich auch, dass man immer noch verhalten ist in Deutschland, was das weitere Wachstum betrifft. Und wir sind ja auch wir sind ein bisschen ein anderer Arbeitsmarkt oder glücklicherweise auch ein anderer Arbeitsmarkt als in den USA, wo Hire and Fire ja durchaus etwas geläufiger ist. Von daher überlegt man sich hier in Deutschland wahrscheinlich oftmals auch stärker, stelle ich jemanden ein, weil wir wissen alle, der Schutz von Arbeitnehmern ist in Deutschland sehr viel größer als in anderen Nationen und es ist dann auch immer schwieriger, sich nach der Probezeit von jemandem zu trennen, wenn man Umstrukturierungen hat etc., insbesondere wenn man ein größeres Unternehmen ist und dort unter den Kündigungsschutz fällt.
Ja, aber das denke ich genauso. Und da können wir einfach sagen, ist vielleicht ein Problem, das sich einfach irgendwie von selber erledigt hat und jetzt erstmal gar kein Problem mehr ist. Und dann können wir
das oder nicht mehr das Drängendste, glaube ich, ist. Ja, ich glaube, es ist immer noch wichtig und verschiebt sich teilweise natürlich auch. Du wirst jetzt halt stärker, wenn du, ich glaube, auf der Suche nach Leuten bist, die AI verstehen, dann ist das immer noch ein sehr, sehr enger Markt. Ja, aber wenn du natürlich jemanden brauchst, der dir eine Content-Seite für SEO erstellt, auch vielleicht in einer anderen Sprache, hat sich der Markt schon sehr grundlegend verändert, weil du einfach mit AI ganz andere Möglichkeiten hast.
Also das Thema zieht sich auch einfach durch. Da gibt es auch schon jetzt spannendste Zusatzausbildungen, Zertifikate rausgegeben von welchem Veranstalter auch immer in Richtung KI-Manager. Ich denke, jedes Unternehmen sollte sich Gedanken machen, wo man es platziert oder wie man es integriert oder inwiefern man es wirklich für jeden zugänglich macht und wie man es letztendlich zentral steuert. Aber das sind nochmal ganz andere Punkte. Ich möchte tatsächlich auch ihr die Zeit nutzen, um einen weiteren Punkt anzusprechen, der tatsächlich durchgereicht worden ist die letzten 3-4 Jahre und vor 3-5 Jahren noch ganz woanders stand, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ich möchte dazu aber noch was sagen, weil ich den Wortlaut der Umfrage natürlich kenne. Wenn die Umfrage natürlich ist, was wird uns 2025 beschäftigen und ich kreuze jetzt nicht mehr Nachhaltigkeit an, heißt es natürlich nicht, dass das die geantwortet hat, und da möchte ich die Branche da auch gleich nochmal mich vorstellen, heißt es natürlich nicht, dass es jedem Einzelnen oder den Unternehmen nicht wichtig ist. Also das muss man hier schon klar sehen. Die Frage war, wird uns das Thema beschäftigen? Und erstmal, und das ist auch jetzt ganz klar, in den turbulenten Zeiten der letzten Monate, Jahre und Wir wissen alle sehr wohl, dass der Start 2025 und auch das Jahr weiterhin erstmal turbulent und spannend bleibt. Finde ich es erstmal auch legitim zu sagen, okay, das Thema wird uns nicht beschäftigen. Aber wichtig ist, den Unternehmen, da kann ich auch von uns sprechen, das ist natürlich eine Wichtigkeit. Ich habe da auch noch ein paar Punkte gelesen, dass es aber auch, um wieder in die USA zu springen, schon Unternehmen gibt, wie unter anderem ein McDonald's, die gewisse grüne Punkte, die sie umgesetzt haben, tatsächlich auch wieder zurückfahren. Also sprich teilweise Nachhaltigkeitsprogramme runterfahren oder gar zurückschalten. Und da würde ich jetzt einfach gerne mal auch deine Meinung dazu hören.
Ich bin erstmal super dankbar für die Einordnung, die du gegeben hast. Das ist, glaube ich, nicht in der Branche. So ist das uns das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz egal ist, sondern dass es einfach in dem Ranking der Themen etwas nach hinten gerutscht ist. Und ich glaube, wenn man den Blickwinkel über die Affiliate-Branche hinaus weitet, und du hast ja auch da schon ein paar Beispiele mit genannt, dann sieht man, dass das ja auch etwas ist, was sich fortsetzt und was man in vielen anderen Bereichen mit erlebbar macht. Und auch da sind es, glaube ich, so zwei wesentliche Faktoren. Der erste Faktor ist sicherlich die schwierige wirtschaftliche Lage. Wenn es den Leuten schlecht geht, wenn du vielleicht auch teilweise nicht weißt, wie du deine Stromrechnung bezahlen sollst, wie du deinen am Ende des Monats noch genügend Geld in der Kasse hast, um Lebensmittel zu kaufen oder für deine Kinder etwas zu kaufen, dann ist vielleicht dieser Nachhaltigkeitsaspekt tritt etwas in den Hintergrund, weil du einfach primäre Überlebensstrategien, also finanzielles Überleben erst einmal wirklich in den Vordergrund stellst. Und der zweite Aspekt, und auch das ist etwas, was wir sehen, auch glaube ich auf fast auf globaler Ebene, ist, dass es auch gewisse politische Entscheidungen gibt, die eine gewisse Reaktanz bei Teilen der Bevölkerung mit hervorgerufen hatten, was Umweltschutz mit betrifft. Ich glaube, wenn wir hier in Deutschland das Stichwort Heizungsgesetz einfach mal kurz fallen lassen, dann weiß jeder, was ich damit auch meine. Wo vielleicht auch gut gemeinte Ansätze, was Nachhaltigkeit betrifft, einfach schlecht umgesetzt wurden, wo Verunsicherung geschürt wurde und wo es eher so ein bisschen auch vielleicht eine Art von Bevormundung gab oder das zumindest von einigen Teilen der Gesellschaft mit so empfunden wurde. Und ich glaube, diese Gesamtgemengelage hat so ein bisschen dazu geführt, dass es auch eine gewisse Stimmung gibt, die dem Nachhaltigkeitsgedanken nicht mehr ganz so hilfreich ist. Wir haben jetzt ja auch schon gesehen, dass das Klimaabkommen wieder gekündigt wurde von den USA. Also es sind ja durchaus ein paar Bewegungen mit dabei, die einen auch vielleicht etwas weniger optimistisch erscheinen lassen können, was die Wichtigkeit des Nachhaltigkeitsaspekts betrifft. Und vielleicht reflektiert diese Umfrage ein bisschen im Kleinen, was wir im Großen und Ganzen auf der Welt sehen. Ich hoffe aber trotzdem, dass es langfristig, wenn, wie gesagt, diese wirtschaftlichen Themen wieder etwas besser werden, wenn die Stimmung etwas besser wird, dass man dann wieder da zurückkommt, das Thema Nachhaltigkeit auch als wichtiges Thema mit zu betrachten und damit mit auf die Agenda zu setzen. Ob ich es jetzt im Affiliate-Marketing auch nächstes Jahr das wichtigste Thema ist, das verstehe ich auch. Da gibt es vielleicht andere Themen, die nochmal wichtig sind. Aber wir sehen durchaus ja auch bei Publisher-Modellen, gibt es ja durchaus auch Leute, die es immer weiter treiben und die Biotopia und so weiter, die hier halt eben Ecosia, die auch wichtige Aspekte mit dabei berücksichtigen, dass man Nachhaltigkeit und digitales Marketing vereinigen kann. Und ich kann nur sagen, für uns auch als Teil der Publicis Group, für uns ist es weiterhin ein wichtiger Aspekt. Und vielleicht ist auch ein Fastfood-Konzern einerseits einer der schlimmsten Treiber mit von so ein paar Problemen im Umweltbereich, andererseits aber vielleicht auch nicht der ideale Vorreiter. Und es gibt durchaus ja Themen wie Greenwashing, das man dann auch vielleicht gesehen hatte. Und ich hoffe, wenn wir wieder bald zurückkommen zum Thema Nachhaltigkeit, dass es dann auch echtes Nachhaltigkeit ist und kein Greenwashing.
Ja, das hätte ich jetzt auch noch mit erwähnen. Das war ja auch teilweise ein bisschen ein Hype, wo jedes Produkt dann auch auf einmal damit zu tun hat und teilweise auch wirklich sehr weit hergeholt, dass man da irgendwo seinen Punkt mit drauf packt. Ja, in der Zeit, wo die den Leuten das, ja, auch nochmal einen anderen Stellenwert hatte. Aber wie gesagt, wie die Frage jetzt einzuordnen ist, auch jetzt hier für die Branche und alles, wie du schon gesagt hast, mit wie viel Geld habe ich noch im Geldbeutel, wie ordne ich was ein, das darf jeder Mensch für sich selber entscheiden. Das ist eine große moralische Geschichte. Aber ich wollte es hier tatsächlich auch mal mit aufgreifen, eben weil wir tatsächlich ja von so einem Hype ja fast hier das verändert haben. Vielleicht auch mal irgendwo deutlich machen, wie schnell dann sowas auch in den Hintergrund einfach vom Fokus her erstmal rutschen kann. Ich sag nicht in der irgendjeglicher persönlichen Wichtigkeit. Was ist dir denn sonst noch im Trend Report aufgefallen, wo du sagst, oh, das war vielleicht überraschend oder was ja auch eine Antwort ist, eben es gab gar keine Überraschungen mehr. Gibt es noch irgendwo Punkte, wo du sagst, das hätte ich jetzt von mir noch gerne angesprochen?
Ich habe keine ganz großen Überraschungen. Wir haben ja einige Punkte schon auch mit thematisiert. Wie gesagt, das Runterrutschen von Nachhaltigkeit, die weniger starke Fokus oder die weniger große Herausforderung beim Fachkräftemangel, dass das Thema Tracking und Attribution weiterhin wichtig sind. Das ist, glaube ich, sind alles Aspekte, die ich auch so mit erwartet hatte. Von daher hatte ich gar nicht mehr so viele überraschende Punkte mit dort entdeckt, wo ich sagen würde, boah, das hätte ich aber ganz anders gesehen oder ganz anders mit eingeschätzt. Ich glaube, wir können als Branche optimistisch nach vorne hinausschauen. Wir müssen weiterhin unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen sehen, dass wir unsere Branche positiv darstellen, dass wir die Möglichkeiten, die uns AI bietet, mitnutzen, dass wir den performanceorientierten Charakter, den wir haben, beibehalten und gleichzeitig aber trotzdem auch eine Möglichkeiten, die über die Last-Touch-Attribution und Last-Touch-Vergütung hinausgehen, mit reinbringen, weil Affiliate-Marketing so viel mehr sein kann, als wie nur Lower-Funnel. Und wir haben mit Influencern, wir haben mit Content-Seiten, wir haben mit so vielen Publisher-Modellen ganz andere Möglichkeiten, im gesamten Full-Funnel und in der gesamten Customer-Journey Antworten zu geben und für die Advertiser und für die Kunden da draußen relevant zu sein. Und ich glaube, wenn wir das nutzen, dann haben wir ein fantastisches 2025.
Jetzt hast du, sag ich mal, tatsächlich ein bisschen Werbung für unsere Branche gemacht und wie versprochen kriegst du jetzt natürlich auch eine Frage, die du werbewirksam nutzen kannst, gut verpackt. Was wird denn 2025 speziell bei euch, bei CJ passieren? Kannst du uns da schon ein bisschen was verraten? Gibt es irgendwelche neuen Tools, Ausrichtungen, neue Abteilungen, neue Ideen etc. etc.?
Also uns beschäftigen natürlich auch die Themen, die in dem Trendreport schon thematisiert wurden oder herausgearbeitet wurden, beschäftigen natürlich uns auch. Das heißt, natürlich ist AI ein ganz großer Treiber. Wir setzen an vielen Punkten schon Machine Learning ein, wir setzen an vielen Punkten schon AI ein. Das wird sich weiter fortsetzen. Wir werden insbesondere Themen, wie können wir besonders Publisher und Advertiser noch besser zusammenbringen. Das wird eine große Rolle spielen. Wie können wir Effizienzen intern heben? Stichwort Reporting, Analyse, das sind ganz wesentliche Punkte. Wir werden weiterhin auch das Thema Tracking vorantreiben. Hier wird es weiterhin Veränderungen geben. Das geht bis zu Themen wie so Loyalty Exemption, das heißt, wofür Loyalty-Programme und Cashback-Publisher vielleicht kein Cookie-Consent per se mehr notwendig ist, weil es ein berechtigtes Interesse gibt. Also hier gibt es eine Menge Lösungen, die wir mit haben werden auch. Und ein Aspekt finde ich besonders spannend. In dem Report, glaube ich, war auch, dass 16%, und da kommt jetzt meine Sales-Seite wieder auf der Advertiser-Seite zum Tragen, 16% der Unternehmen sich überlegen, das Netzwerk zu wechseln, und 10% sind noch ein bisschen unentschlossen. Das ist für uns eine Riesenchance, denn wir sehen auf unserer Seite, insbesondere bei den Kunden, die in einem Managed Service sind, dass wir eine Retention Rate, also eine Verlängerung von 98% plus haben. Das heißt, für uns ist es offensichtlich so, dass wir dort ganz viel neue Möglichkeiten mit haben, und da freue ich mich riesig darauf. Aber auch insgesamt bin ich ganz optimistisch, was unsere Branche betrifft. Ich hatte es ja vorher schon kurz angedeutet. Und ich glaube, diesen Optimismus werden wir auch bei Zetia sehen und haben und weiterhin pflegen. Und ich freue mich darauf, mit vielen Leuten in der Branche auch in 2025 zu interagieren und diese wiederzusehen bei den verschiedenen Veranstaltungen. Und ja, bin immer für Gespräche offen.
Ja, ich merke gerade, diese 16%, die Leads in Klarnamen zu haben, die wären viel, viel wert. Aber die wissen wir natürlich auch nicht. Die Umfrage zum Trendport ist natürlich komplett anonym und somit ist mir gerade nur so aufgefallen. Aber du wirst sie vielleicht rausfinden und eben mit deinen Punkten, die du gerade erwähnt hast, vielleicht auch überzeugen können. Und an der Stelle, vielen, vielen Dank für deine Einschätzungen zu ein paar kleinen herausgepickten Punkten aus dem neuesten Trend Report. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Mir hat es super viel Spaß gemacht mit dir, Tom, und waren wieder super spannende Aspekte. Und ist ja nicht das erste Mal, dass wir uns irgendwo unterhalten. Da habe ich schon einen Podcast gemacht, auch ein Panel auf der Conference. Man sieht dich auch auf Events, das heißt, du bist auch gerne unterwegs. Ich glaube, auf der K5 haben wir uns gesehen, Conference und vielen anderen Events. Das heißt, wer dich auch mal irgendwie persönlich kennenlernen will, sieh dich auch mal. Ich weiß nicht, ob du schon so deinen Eventplan für dieses Jahr gemacht hast.
Also es gibt natürlich ein paar Fixpunkte, wie zum Beispiel eine OMR, eine K5. Das ist, glaube ich, halt dann eben die Affiliate Conference und die Affiliate Tactics sind sicherlich auch weiterhin Punkte, wo man mich sieht. Natürlich findet man mich auch auf LinkedIn für diejenigen, die vielleicht noch nicht auf dieser Konferenz sind. Freue mich auch da immer über einen Austausch, weil es auch für mich neben dem persönlichen Austausch, den ich sehr, sehr schätze, auch wichtig ist, immer wieder neue Impulse zu bekommen, neue Gedankenmodelle kennenzulernen und verschiedene Aspekte. Und darauf freue ich mich. Das treibt mich zum Beispiel als Person wahnsinnig an. Und deswegen freue ich mich auch über jeden Austausch, egal ob in digitaler oder in persönlicher Form. Und wer mich noch nicht kennt, findet mich auf LinkedIn, Tom Rother, freue mich dort auf eine Kontaktaufnahme und viel sinnvollen Austausch dort.
Vielen Dank und ja, ich sag mal bis zum nächsten Mal und auch an die Hörer bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Danke, tschüss.